Wir danken Ihnen dafür, dass Sie unser Programm in deutscher Sprache von RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, hören.
Hören Sie jeden Tag unsere Sendung über die Frequenzen der Kurzwelle 9525 oder 15150 oder auf 1785 kHz hören. Bitte richten Sie Ihre Kritiken und Meinungen an den RRI Außendienst Voice of Indonesia, RRI Funkhaus im 4. Stock, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 45, Jakarta, oder PO Box 1157 Jakarta 10110. Außerdem können Sie in Facebook The Voice of Indonesia und Twitter at Voice Indonesia sowie Instagram voice_of_Indonesia auf einer gemeinsamen Plattform treffen.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, informieren, verbinden, würdigen.
Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Freitag, den 5. Januar 2018. Die Stimme Indonesiens in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie Kommentar, Vergangenheit und Gegenwart. Unser Indonesien, wunderbares Indonesien, dies und das und im Anschluss unser Musikprogramm. Sprecherinnen im Studio sind heute Nunu Nursia, Sri Unun und Handarum. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Die Stimme Indonesiens mit den Nachrichten.
Hier ist die Stimme Indonesiens in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Präsidenten Empfang der Könige und Sultane aus Indonesien im Bogor Palace. Die indonesische Exportleistung des Jahres 2017 überschritt das Ziel. Indonesien und Myanmar sollten bilaterale Beziehungen vertiefen. Der Manufaktursektor in Indonesien leistet den größten Beitrag für den Staat. Indien unterstützt die Wiederherstellung des balinesischen Tourismus. 5,4 Millionen ausländische Touristen besuchten Bali im Jahr 2017. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Der indonesische Präsident Joko Widodo hat gestern 90 Könige und Sultane aus ganz Indonesien im Bogor Palace in West Java empfangen. Diese Einladung sei eine Fortsetzung eines vorherigen Treffens gewesen, sagte der indonesische Kultur- und Bildungsminister Muhajir Effendi. Dabei erhielt der Minister viele Informationen und Ideen von den Königen und Sultanen. Er hoffe, dass an die guten Beziehungen angeknüpft werde, sowie die Rolle der Könige und Sultane angesichts des Fortschritts in der Entwicklung der Nation erweitert werden könnte. Der indonesische Handelsminister Enggar Tias Tolukita erklärte gestern in Jakarta vor der Presse, dass die Exportleistung des Jahres 2017 sehr positiv sei. Im Jahr 2017 erreichte der indonesische Exportwert 170,3 Milliarden US-Dollar. 15,50 Milliarden US-Dollar des Werts sind der Öl- und Gasexportwert. Der Rest beziehungsweise 154,80 Milliarden US-Dollar ist der Wert des Öl- und Gasexports. Vom Januar bis Dezember 2017 wuchs der indonesische Öl- und Gasexport auf 17,20% auf. Es ist das höchste Wachstum seit dem Jahr 2012. Die Regierung setzt ein Ziel, dass der indonesische Export im Jahr 2018 auf 5-7% aufwachsen wird. Handelsminister zufolge sei diese Leistung nicht nur der Erfolg von dem Handelsministerium, aber auch gemeinsame Leistung von der Regierung des Präsidenten Joko Widodo.
Di 2017, saya juga mau menyampaikan satu kebanggaan, satu kebahagiaan kita bahwa pencapaiannya sangat positif dan nilai ekspor kita sebesar 100.
Minister Enggar Tias Tolukita Erklärte weiter, dass das indonesische Handelsministerium die Exportmarktdurchdringung in die nicht traditionellen Länder weiter durchführe, um die Exportleistung zu steigern. Außerdem nehme das indonesische Handelsministerium durch die Handelsmission die Steigerung des Handels in die afrikanischen Länder wie Südafrika, Nigeria und Ägypten sehr ernst, sagte Minister Lukita weiter. Inzwischen trete das indonesische Handelsministerium durch Chile in die lateinamerikanischen Regionen ein. Dazu hat das indonesische Handelsministerium einen Zusammenarbeitsvertrag mit Chile abgeschlossen und eine Handelsmission durchgeführt. Bei den Handelsmissionen in die afrikanischen und lateinamerikanischen Länder hatte das indonesische Handelsministerium den Erfolg, die gesamte Transaktion im Wert von 3,6 Milliarden US-Dollar hervorzubringen. Der indonesische koordinierende Minister für Politik, Recht und Sicherheit, Wiranto, brachte gestern Abend in Jakarta bei der Feier des 70. Myanmarischen Unabhängigkeitstages seine Meinung vor der Presse zum Ausdruck, dass Indonesien und Myanmar die bilateralen Beziehungen in den in Zukunft potenziell entwickelten Sektoren wie Landwirtschaft, Industrie, Viehzucht, Textilien, Manufaktur und Nahrungsprodukte vertiefen sollen. Im Dezember 2017 hat Minister Wiranto die Hauptstadt von Myanmar, Naypyidaw, besucht. Im Namen von dem indonesischen Volk und der indonesischen Regierung gratulierte Minister Wiranto dem myanmarischen Volk zum 70. Unabhängigkeitstag Myanmars. Indonesien und Myanmar haben seit jahrelang gegenseitige, gewinnbringende Beziehungen, sagte Wiranto weiter. Die nationale Verarbeitungsindustrie spielt eine wichtige Rolle neben Öl und Gas bei der Steigerung des nationalen Wirtschaftswachstums. Das liege daran, dass ein positiver Effekt durch Mehrwert der einheimischen Rohstoffe, Anstellung der lokalen Arbeitskräfte und Deviseneinnahmen durch Export erzielt wurde, sagte der indonesische Industrieminister Airlangga Hartarto in seiner Pressemeldung am Donnerstag, den 4. Januar 2018 in Jakarta. Im Zufolge sei der Manufaktursektor im Inland der größte Leistungsgeber an Steuern und Zoll. Dieser Sektor habe einen Beitrag von 30% des gesamten Produktionsprozesses im letzten Jahr geleistet. Die Indien-Bali-Assoziation IAB unterstützt die Wiederherstellung des Tourismus in Bali während des Ausbruchs des Vulkans Agung im Bezirk Karangasem. Die Aktivitäten des Vulkans Agung seit September 2017 haben den Tourismus in Bali gestört. Der Gouverneur von Bali, Imade Mangkupastika, würdigte am Freitag, den 5. Januar, die Indien-Bali-Assoziation, die einige indischen Künstler nach Bali einladen. Die indischen Künstler werden gemeinsame Vorführungen mit den balinesischen Künstlern machen, den dortigen Tourismus zu fördern. Die Sekretärin von IAB, Sonia Kaur, erklärte, dass IAB am 27. Januar 2018 mehr als 60 indische Tänzer nach Bali einladen werde. Die Kunstvorführung wird im Kulturpark Xira Arnawa stattfinden. 400 Gäste werden der Verführung beiwohnen. Im Zeitraum von Januar bis November 2017 besuchten etwa 5,4 Millionen ausländische Touristen die Bali-Insel. Des Vorjahres mit etwa 4,5 Millionen Personen. Der Leiter der Zentralbehörde für Statistik der Provinz Bali, Adi Nugroho, sagte am Mittwoch in den Pasar, dass fast alle aus ihrem Land nach Bali geflogen seien und nur 33.000 Personen mit Reiseschiffen gefahren sind. Er teilte mit, dass die Provinz Bali sich eine Besucheranzahl von 5,5 Millionen ausländischen Touristen zum Ziel setze. Adi Nugroho erklärte, dass die meisten ausländischen Touristen aus 10 Ländern kommen. Die Touristenmenge aus Australien und Malaysia ist jedoch im Jahr 2017 gesunken. Es seien meistens Touristen aus China, Indien, Japan und Großbritannien auf die Insel Bali mit großem Interesse gekommen. Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 16.227,31 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 13.862,38 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 13.554 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig bei einer Temperatur von 29 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 67%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesiens in Jakarta.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesien, unser Kommentar behandelt heute das Thema die Bedrohung zum Stopp des US-Hilfsfonds, gelesen von Sri Unun. Liebe Zuhörer, der palästinensische Präsident Mahmoud Abbas brachte am Mittwoch, den 3. Januar 2018, zum Ausdruck, dass er Jerusalem mit Geld und Gold nicht tauschen werde. Darüber hinaus lehnt Palästina die Bemühungen zur Verhandlungen nicht ab. Abbas wünscht aber die Verhandlungen nach dem internationalen Recht und der Resolution, die Ost-Jerusalem als Hauptstadt Palästina zum Ausdruck bringt. Disagte der Sprecher von Abbas, Nabil Abu Rudeina. Dies ist eine Reaktion auf die Aussage des US-Präsidenten Donald Trump in sozialen Medien, dass Palästina keine Lust habe, mit den USA über Jerusalem zu verhandeln. Trump hat auch bedroht, um keine Hilfe für Palästina zu gewähren. Trump hat wegen der Aussage von Abbas gesagt, die Verwicklung der USA in der Friedensverhandlungen mit Israel abzulehnen. Wenn USA war ihre Hilfe für Palästina stoppe, hätte es den ernsthaften Effekt für die palästinensische Regierung. Die USA gewährten im Jahr 2016 einen Fonds in Höhe von 320 Millionen US-Dollar für Aufbau und Sicherheit in Palästina. Darüber hinaus gewährten die USA einen Fonds in Höhe von 300 Millionen US-Dollar für humanitäre Mission auf Gaza-Streifen und am Westufer. Die Aussage des US-Vertreters in den Vereinten Nationen ist aber nicht so hart, und zwar, dass die USA keine mehr Fonds gewähren werde, bis Palästina in die Verhandlungen geht. Donald Trump hat nicht nur Palästina, sondern auch Pakistan bedroht, seinen Fonds dafür zu stoppen. Trump ist der Meinung, dass es sehr sinnlos sei, den Fonds für Palästina in 15 Jahren zu gewähren. Der pakistanische Außenminister Khawaja Muhammad Asif brachte zum Ausdruck, dass die USA nur ihren Misserfolg in Afghanistan bedecken. Wir erwarten nicht, dass Palästina von der Hilfe der USA abhängig sei. Indonesien als Unterstützer der Unabhängigkeit Palästinas kann eine Rolle spielen, die Länder von Palästina einzuladen, den Hilfsfonds für Palästina zu sammeln. Wenn Palästina von der Hilfe der USA nicht abhängig wäre, hätten Palästina eine stärkere Position bei den Verhandlungen mit Israel. Liebe Zuhörer, soweit der Kommentar.
RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, di Internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, presented Ihnen Nachrichten, aktuelle Informationen und Unterhaltungsprogramme. Sie hören noch unsere Sendung RRI World Service Voice of Indonesia in Frequenzen von Kurzwellen 15.150, 9.125, 11.785 kHz im Programm der deutschen Sendung. Sie können auch unsere Sendung im Radionet de.voi.go.id hören.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir treffen uns wieder beim Programm Vergangenheit und Gegenwart. Heute berichten wir Ihnen die historischen Ereignisse, die am 5. Januar passierten, wie folgt. Die Panzerschlacht von Susangred vom 5. bis zum 11. Januar 1981 war die größte Panzerschlacht im Ersten Golfkrieg und die größte Panzerschlacht nach dem Yom Kippur-Krieg 1973. Ab dem 5. Januar 1981 rückten gepanzerte iranische Verbände von Süden auf Susangred zu, um den ersten großen Gegenschlag gegen irakische Truppen durchzuführen. Pionierverbände errichteten Brücken über den Fluss Karche, um mit bis zu 400 Panzern überzusetzen. Die irakischen Truppenverbände ließen die Iraner bis zu 2 Kilometer weit vorrücken, um dann hinter den Panzerverbänden die errichteten Brücken durch die Luftwaffe zu zerstören. Von drei Seiten eingeschlossen saßen die iranischen Panzer in der Falle. Bei den folgenden Kämpfen wurden zwischen 100 und 140 iranische Siftein-Panzer zerstört und über 100 iranische Panzer von irakischen Verbänden erobert. Die Iraker sollen bei diesen Kämpfen nur 50 T, 62 Panzer verloren haben. Der Bau der Golden Gate Bridge über die Bucht von San Francisco beging unter Ingenieur Joseph B. Strauss. Der Bau der Hängenbrücke, die San Francisco über das Golden Gate mit dem Marin Country verbindet, dauert über 4 Jahre. Am 5. Januar 1933 wurde der Baubeginn mit Veranstaltungen auf beiden Seiten der Meerenge gefeiert. Der Bau stellte eine enorme technische Herausforderung dar. Die Brücke brach viele Rekorde, die lange Zeit für unüberbietbar gehalten wurden. Die höchsten Pfeiler mit 227 Metern, die längsten 2332 Meter und dichtesten 29 Zentimeter. Kabelstränge und die größten Unterwasserfundamente. Diese Fundamente mussten zudem in einer von starken Strömungen geprägten Meerenge abgesenkt werden. Die Eisenhower-Doktrin ist eine am 5. Januar 1957 vom damaligen US-amerikanischen Präsidenten Dwight D. Eisenhower erlassene Ermächtigung. Sie besagte, die USA würden überall und mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln oder also auch der Verwendung von Atomwaffen pro-westliche Regimes vor kommunistischer Unterwanderung oder einer Bedrohung durch die Sowjetunion schützen. Die Doktrin wurde als Reaktion auf die Suezkrise formuliert, die zu einem Ende der westlichen Dominanz im arabischen Raum geführt hatte. Der arabische Nationalismus war auf Unabhängigkeit und Souveränität der arabischen Staaten aus, was von den USA mit kommunistischen Tendenzen gleichgesetzt wurde. Das war Vergangenheit und Gegenwart.
Indonesien in den Bereichen Wirtschaft, Außenpolitik, Pancasila, Staatsideologie, Sport und Umwelt präsentieren wir im Programm Unser Indonesien.
Liebe Hörerinnen und Hörer des Indonesien, Unser Indonesien behandelt heute das Thema Die Anzahl der bedürftigen Einwohner in Indonesien ist gesunken, gelesen von Sri Unun. Liebe Zuhörer, die Nationale Zentralbehörde für Statistik BPS berichtete, dass im September 2017 die Anzahl der bedürftigen Bewohner in Indonesien etwa 22,6 Millionen Personen betrug. Dies hat sich 4,28% im Vergleich zum März 2017 vermindert. Sie betrug im März 2017 etwa 27,7 Millionen Personen. Dies bedeutet, dass in 6 Monaten die Anzahl der bedürftigen Bewohner 1,19 Millionen reduziert habe. Der Leiter von BPS, Kecuk Suharyanto, sagte auf einer Pressekonferenz in Jakarta am Dienstag, den 2. Januar 2018, dass diese Ziffer ein erfreuliches Ziel sei. Er betont, dass die Anzahlsreduzierung der bedürftigen Bewohner im Jahr 2017 das beste Ziel vor 7 Jahren sei. September 2017 war es das beste Ziel. Die Reduzierung ist am schnellsten im Vergleich zu den letzten 7 Jahren seit 2011. Von März 2017 bis September 2017 ist die Anzahl der bedürftigen Bewohner zu 0,52% gesunken. Suharyanto sagte dazu weiter, die Anzahl der bedürftigen Bewohner sei in Dörfern und in Städten gesunken. Der Prozentsatz der bedürftigen Bewohner in den Dörfern sei aber höher als in den Städten. Das hat eine große Kluft in den Dörfern und Städten gezeigt. Er erklärte, es gebe einige Faktoren der Ursache dieser Reduzierung. Es handelt sich dabei um die kontrollbare Inflation und die Lohnerhöhung von Landwirten und Bauarbeitern. Der Preis einiger Nahrungsprodukte wie Zucker ist auch gesunken. Das Programm der Finanzielle Hilfsleistung für bedürftige Familie, Programm Keluarga Harapan, PKH, hat auch den Effekt, um die Anzahl der armen Leute zu reduzieren und die Armut zu bekämpfen. Aus diesem Grund untersucht die Zentralbehörde für Statistik BPS die Teilnehmer des PKH-Programms im nächsten Jahr erweitert werden kann. Des Weiteren sagte der Vizeleiter für Sozialstatistik Sairi Hasbullah, dass der Infrastrukturaufbau einen großen Einfluss auf die Reduzierung der Armutszahl in Indonesien bringe. Dies kann von der Ziffer der Armutsreduzierung in ostindonesischen Gegenden gesehen werden. Die größte Armutszifferreduzierung ereignete sich in West-Papua und auf den Molukken. Die indonesische Sozialministerin Kofifah Indar Parawansa sagte, dass die BPS-Daten ein Beweis der Wirksamkeit des PKH-Programms seien. Vorher haben viele Kreise verzweifelt, dass das Programm die Anzahl der bedürftigen Bewohner reduzieren könne. Nach Daten von BPS sei das Programm das Ziel gerichtet, sodass die Armut reduziert werden kann. Liebe Zuhörer, soweit Unser Indonesien.
Hören Sie verschiedene Informationen über indonesische Kunst und Kultur im Programm Wunder Indonesiens.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Herzlich willkommen zu unserem Programm Wunderbares Indonesiens, in dem wir Ihnen über Koch, Kunst und Kultur des Landes berichten. Dieses Mal laden wir Sita Ju ein, die Insel Durai in der Inselprovinz Riau näher kennenzulernen. Außer auf der Kurzwelle können Sie unsere Sendung auch über Livestream voe.co.id hören. Liebe Zuhörer, Anambas ist ein Bezirk der eine tropische Inselgruppe mit der Größe von 57 Quadratkilometer ist. Dieser Bezirk liegt im Südchinesischen Meer und gehört administrativ zur Inselprovinz Riau. Diese Inselgruppe wird als die beste tropische Insel in Asien genannt. Die Benennung dieser Inselgruppe hat einen Anlass. Im Jahre 2013 belegte die Schönheit dieser Inselgruppe den ersten Platz von vielen tropischen Inseln in Asien. Wenn Sie eine Reise nach Anambas machen, können Sie die Schönheit des blauen, ausgedehnten Meeres mit Lagunen, einigen Tauchpunkten und verschiedener Lebewesenvielfalt genießen. Außerdem können Sie einige Inseln sehen, die der Lebensraum von Silk Roten werden. Wenn Sie nach Anambas reisen, vergessen Sie nicht, die Insel Durai zu besuchen. Diese Insel liegt im Nordwesten der Stadt Tarempa, der Hauptstadt des Bezirkes Anambas. Die Durai-Insel ist wie Diamanten im Südchinesischen Meer und bietet den Besuchern, die sich für Seereise interessieren, Schönheiten an. Um diese Insel zu besuchen, sollten Sie von der Stadt Tarempa aus in 2 Stunden mit einem Schnellboot fahren. In der Nähe der Durai-Insel können Sie diese Insel nicht direkt betreten, da es dort keinen Hafen gibt. Daher sollten Sie ein kleines Boot namens Sampan mit der Kapazität von 2 Personen mieten. Liebe Zuhörer, wenn Sie in der Insel Durai angekommen sind, können Sie dort eine ruhige Lage genießen. Diese Insel ist vom blauen Meereswasser umgeben. Die Küste dieser Insel bietet weißen Sand an und dehnt sich lang. Viele Aktivitäten können in dieser Insel durchgeführt werden. Sie können dort unter anderem schnorcheln, tauchen, angeln und laufen, um diese Insel zu bereisen. Die Besucher warten immer den Moment, als die Silkroten Ei legen. Es ist sehr interessant. Sie sollten von Mai bis August die Insel Durai besuchen, um die Silkroten zum Eilegen zu sehen. In diesem Zeitraum legen die Silkroten Ei. Sie können dort auch die Kinder der Silkroten ins Meer freilassen. Liebe Zuhörer, wenn Sie die Durai-Insel besuchen, sollten Sie den westlichen Teil dieser Insel besichtigen. Die Hälfte dieser Insel ist von verschiedenen großen Steinen mit verschiedenen Farben und Formen eingezäunt. Wenn Sie dieses steinige Gebiet bereisen möchten, sollten Sie gesund sein und von einem Stein zu anderem Stein gut springen können. Sie können dort aber eine spektakuläre Landschaft genießen. Liebe Hörerinnen und Hörer, Das war unser Bericht über die Turai-Insel. Damit verabschieden wir uns von Ihnen. Auf Wiederhören.
Das Programm Die Vielfalt Indonesiens ist ein Programm, das den Zuhörern vielfältige gegenwärtige Informationen über Indonesien präsentiert.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Dies und Das. Heute laden wir Sie dazu ein, das typische Gebäck Baci Kotu aus Nrekang, Sulawesi, auszuprobieren. Sie können unsere Sendung im Radio auf der Frequenz 9525 kHz oder als Livestream auf www.vi.co.id sowie auf Android über RRI World Service hören. Liebe Hörerinnen und Hörer, Nrekang ist eine kleine Stadt in der Provinz Sulawesi. Viele Touristen kommen an der Stadt vorbei, wenn sie das Touristenziel Tanah Toraja besuchen möchten. Es gibt nicht so viel Interessantes über Nrekang zu erzählen. Sie sollen aber eine Besonderheit von dieser Stadt probieren. Es heißt Baci Kotu, ein traditionelles süßes Gebäck. Normalerweise isst man Baci Kotu mit Kaffee. Baci Kotu ist sehr einfach im Restaurant oder in Ständen an der Straße entlang in Nrekang zu finden. Die Bewohner in Nrekang nennen dieses Gebäck auch Tundali. Diese Süßigkeit wird in Maisbattern verpackt. Liebe Hörerinnen und Hörer, Frau Rabiah ist die Herstellerin und Verkäuferin des Baci Kotu. Sie verkauft seit 8 Jahren Baci Kotu und ist Besitzerin eines Standes, von wo aus sie die süße Delikatesse vertreibt. Vorher gehörte der Stand ihrer Mutter. Sie ist in der Lage, von dem Verkauf des Gebäcks zu leben. Das Rezept für Baci Kotu wird von Generation zu Generation weitergereicht. Als sie 9 Jahre alt war, hat ihre Mutter ihr beigebracht, wie Baci Kotu hergestellt wird. Sie konnte sich nicht vorstellen, einmal damit die Hauptverdienerin für ihre Familie zu werden. Baci Kotu schmeckt süß und das Aroma ist appetitanregend. Für das Gebäck in der einfachen Verpackung und dem appetitanregenden Aroma werden einige Zutaten verwendet, die sehr einfach in Nrekang anzutreffen sind. Frau Rabiah erklärte dazu, Baci Kotu sei ein typisches Essen aus Nrekang, das von Pulut Reis, Kokosnuss und Palmzucker hergestellt werde. Zuerst werde der Pulut Reis aus normalem Reis und Reis gekocht. Dann werde der gekochte Reis in einen Kochtopf gelegt und mit Palmzucker vermischt. Um dieses Gebäck leckerer zu machen, können geraspelte Kokosnuss dazu gegeben werden. nachdem alle Zutaten verrührt worden seien. Entstehe eine klebrige Masse, die dann in Maisblätter gewickelt werden, sodass kleine Päckchen entstehen. Liebe Zuhörer, Frau Rabiah erläuterte dazu weiter, das verpackte Bajikotu sei nur 3 Wochen haltbar. Sie verwende keine Konservierungsmittel für ihr Bajikotu. Nachdem Bajikotu verpackt werde, muss es gekühlt werden. Dieser kühle Bajikotu werde in einer Plastiktüte verkauft. Eine Plastiktüte bestehe aus 8 Päckchen Bajikotus. Frau Rabiah mache sogar mit dem Verkauf Gewinn und mit Ersparnissen vergrößere sie ihre Produktion. Ihr zufolge muss sie über umgerechnet etwa 620 Euro verfügen, um eine Palette Bajikotu zu produzieren. Von 30 Liter Pulut Reis können sie 300 Päckchen Bajikotus herstellen. Sie verkaufen Bajikotu auch weiter an Einzelhändler, die in ihren eigenen Ständen Bajikotu anbieten würden. Liebe Hörerinnen und Hörer, Frau Rabiah koch Palmzucker, Kokosraspeln und Klebreis zu einer perfekten Masse und zur Verpackung werden bereits getrocknete Maisblätter verwendet. Die Teigherstellung verbreitet einen köstlichen Geruch und das Aroma der Maisblätter überträgt sich auf das Gebäck. Sie kann auch mit den gleichen Zutaten wie für Bajikotu einen anderen Kuchen namens Kue Merah herstellen. Wenn Sie nach Tanah Toraja fahren möchten, sollten Sie in Enrekang anhalten, um Bajikotu zu probieren. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war Dies und Das über das typische Gebäck Bajikotu aus Enrekang, Sulawesi. Auf Wiederhören.
Morgen, wir treffen uns wieder mit dem gleichen Programm, aber mit anderen Informationen über Indonesien.
Musikregenbogen, verschiedene Musikarten von der Stimme Indonesiens.
Hallo liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens. Herzlich willkommen zu unserem Programm Musikregenbogen. Dieses Mal möchten wir Ihnen die Dangdutlieder von der Sängerin Via Valen präsentieren. Am Anfang unseres Programms hören Sie ein Lied mit dem Titel Secawan Madu oder Ein Salar Honig. Gute Unterhaltung.
Jangan hancurkan tekadku.
Liebe Zuhörer, die Sängerin, die den vollen Namen Maulidia Octavia hat, ist als Namenbühne Fia Fallen bekannt. Fia Fallen begann ihre Singenkarriere seit im Alter von 15 Jahren. Diese Sängerin, die aus Ostjava kommt, begann ihre professionelle Karriere aber seit dem Jahr 2006. Durch ihre schöne Stimme ist Fia Fallen in den indonesischen Dangdut-Musikliebhabern bekannt. Sie hat schon den vielen Liebhabern aus verschiedenen Gegenden in Indonesien namens Fianisti, die am 24. September 2010 eingeweiht wurde. Fia Fallen ist sehr bekannt, als sie das Lied Selingkuh oder Betrügen sang, das im Jahre 2015 veröffentlicht wurde. Liebe Zuhörer, hören Sie nun ein Lied mit dem Titel Sayang oder Liebe. Viel Spaß beim Zuhören.
Hatiku sak kenane ra ngapusi stres mas liramu kupa pujani ngati nanging kowe ora reti kowe sing tak wanti-wanti malah cepul saiki kowe mlenjani janji cari sehidup semati nanging opo bukti kowe medot tresnoku demi wedokan liya yo wis ora popo insyaallah aku wis
liebe Musikfreunde der Stimulations. Via Fallen ist als Sängerin bekannt, die im Genre Dangdut Koplo singt. Danach ist sie bis heute als Ratu Pop Koplo bekannt, weil sie oft die Poplieder im Arrangement mit dem Rhythmus Dangdut Koplo singt. Außerdem ist sie als Dangdut-Sängerin, die anders als die anderen indonesischen Dangdut-Sängerinnen ist. Die Lyriken von ihren Liedern wurden in javanesischer Sprache geschrieben. Es ist aber schade, fast alle ihre Fans verstehen nicht die Lyriken, die in javanesischer Sprache geschrieben wurden. Durch ihre schöne Stimme können die Fans aber die Lieder von Via Fallen gut genießen. Ein Lied von Via Fallen, das die javanesische Sprache ist, ist das Lied Sayang. Dieses Lied erzählt über jemanden, der von dem Geliebten verließ, weil er noch lebt, hofft er sein Geliebter wieder zurück. Liebe Zuhörer des Dominations, bevor wir uns von Ihnen verabschieden, hören Sie zwei weitere Lieder von Via Fallen mit dem Titel Bojo Gugalak oder Mein Liebespaar ist bosartig und Cinta Seidup Semati oder Liebe ist unzerstrennlich. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal im gleichen Programm.
RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia di Internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta presented Ihnen Nachrichten, aktuelle Informationen und Unterhaltungsprogramme.
Sie hören noch unsere Sendung RRI World Service Voice of Indonesia in Frequenzen von Kurzwellen 15.150, 9.525, 11.785 kHz im Programm der Deutschen Sendung. Sie können auch unsere Sendung im Radionet de.voi.go.id hören.
Wir danken Ihnen dafür, dass Sie unser Programm in deutscher Sprache von RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, hören.
Hören Sie jeden Tag unsere Sendung über die Frequenzen der Kurzwelle 9525 oder 15.150 oder 11.785 Kilohertz hören. Bitte richten Sie Ihre Kritiken und Meinungen an den RRI Außendienst Voice of Indonesia, RRI Funkhaus im 4. Stock, Jalan Medan Merdeka Barat Nummer 45, Jakarta, oder PO Box 1157 Jakarta 10110. Außerdem können Sie in Facebook The Voice of Indonesia und Twitter at Voice Indonesia sowie Instagram voice_of_Indonesia auf einer gemeinsamen Plattform treffen.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens Voice of Indonesia informieren, verbinden, würdigen.